Bismarcks Fahrrad. Inhalt: Ein Lachen durchzieht Dieter Lohrs Erzählungen, ein philosophisch hintersinniges, historisches und gegenwärtiges. Ob es um den Donaumarmor, die blühende Fantasie eines gewissen Karl May oder die in jeder Epoche zweifelhafte Geschichtsschreibung geht. Bismarcks Fahrrad lässt sich nicht aus der Hand legen, bis man die letzte Zeile gelesen hat und sich fragt, wann endlich das nächste Buch von Dieter Lohr erscheint. Der tragikomische Heimgang des Paul Auhuber vom Stammtisch im Hirschen. Einmal habe es ja so kommen müssen, wurde hernach allgemein gemunkelt. Und wenn schon nicht der Auhuber, so habe zumindest das Lachen, das umfassende Lachen in der Welt, das Weltlachen sozusagen, den Wünschen so mancher entsprochen. Jedenfalls sei es ihren Wünschen weitestgehend entgegengekommen. Viele nämlich hatten sich, und das schon immer, gewünscht, heimlich oder nur oberflächlich verhohlen, es möge ihm dereinst im Halse stecken bleiben, dem Auhuber Pauli, das Lachen. So buchstäblich immerhin, wie es dann gekommen und stecken geblieben war, hatte man, auch das beeilte man sich im Allgemeinen hernach zu betonen, so hatte man es ihm denn doch wieder nicht an, respektive in den Hals gewünscht. Aber manches geht halt, wenn auch in Erfüllung, so doch anders als gewünscht. Und nun war es soweit. Am falschen Ort und zum falschen Zeitpunkt, hätte der Auhuber gesagt, wenn es dennoch hätte artikulieren können, und wenn jemand auf die Idee verfallen wäre, ihn zu fragen, wie er Ort und Zeitpunkt bewertete. Es scheint Dinge zu geben, in deren Grundeigenschaften und Arten oder vielmehr Unarten es zu gehören scheint, am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt aufzutauchen oder einzutreten. Die Sperrstunde, der Kater oder eben besagtes Steckenbleiben des Lachens im Hals. Der Auhuber saß gerade im Hirschen beim dritten Weißbier am Stammtisch. Weiterhin anwesend waren der Anzengruber Johann, der Wieshügel Sepp und der Zitzelsberger Hans. Niemand also, der sich, wie insgeheim auch immer gewünscht hätte, dem Auhuber möge das Lachen im Hals stecken bleiben. Lachten doch alle drei, ebenso gerne, so laut und so dreckig, es kann nicht anders gesagt werden, wie der Auhuber selbst. Und dennoch stak es plötzlich fest, das Lachen im Hals, mochte weder vor noch zurück oder gar heraus aus dem Hals. Der Auhuber schluckte ein paar Mal trocken und blinzelte verdutzt.
»Schmeckt er da Bier nimmer?«
fragte zwischen zwei Schluck der Zitzelsberger.
»Oder wo's schaukst nach Hanso Blät?«
präzisierte der Wieshügel, der feinsinnig den verstörten Gesichtsausdruck des Auhuber zur Kenntnis genommen hatte. Man schüttete sich fast aus vor Lachen in der fröhlichen Runde. Das eine oder andere Glas Weißbier schwappte bereits verheißungsvoll beim Anstoßen über. War man, wie zumeist so früh am Vormittag, allein im Hirschen, kein Stotututottermax, kein Hasischadje und kein Tuttelnkurtel, war man also ohne äußere Steine des Lachanstoßes, musste man halt über sich selbst lachen. Man war schließlich kein Kind von Traurigkeit, der Auhuber am allerwenigsten, der ansonsten stets und gerne mitlachte, auch und mitunter am liebsten und lautesten, eben über sich selbst. Nur diesmal nicht, war ihm doch, wir wissen's bereits, das Lachen im Halse stecken geblieben, und zwar gründlich. Ein neuerlicher Lachanfall schüttelte, polternder noch als zuvor, die Runde nach einer Schweigesekunde, während der alles zum Auhuber hingeschaut und festgestellt hatte, dass dieser in der Tat beträchtlich dümmer aus der Wäsche schaute, als man es normalerweise von ihm kannte. Ein drittes Mal und abermals lauter als bisher donnerte das Lachen vom Stammtisch durch den ansonsten leeren Saal, als bemerkt wurde, dass der Auhuber selbst in das Lachen nicht mit eingestimmt hatte, sondern nach wie vor schweigend und regungslos vor sich hinstierte. Lediglich die Augen traten ein wenig hervor.
»Ja, Auhuber«,
frotzelte der Zitzelsberger,
»setzt an Haufen oder legst a Ohr?«
Der Wieshügel knuffte den Auhuber prustend in die Seite. Weder das eine noch das andere war der Fall. Das Lachen steckte nach wie vor im Hals fest und wollte sich partout, also ums Verrecker, keinen Millimeter weiter von der Stelle rühren. Stattdessen versperrte es der Luft den Weg. Schon begann der Auhuber rot anzulaufen.
»Magst vielleicht noch ein Bier?«
fragte der feinfühlige Zitzelsberger anteilnehmend, der dem Auhuber jeden Wunsch von den Augen abzulesen vermochte und dem nicht entgangen war, dass der Auhuber sein Glas bereits bis auf den letzten Tropfen geleert hatte. Der Zitzelsberger traf auch diesmal voll ins Schwarze, indem er den Blick des Auhuber aus immer größeren Augen als Bierwunsch interpretierte. Allzu differenziert war allerdings des Auhubers Wunschdenken nie gewesen und daher leicht zu erraten. Der Auhuber hätte tatsächlich nur zu gerne einen Schluck Bier gehabt, um das steckengebliebene Lachen fortzuspülen. Indes weder brachte er einen Laut der Zustimmung noch gar etwas anderes hervor, vom Lachen ganz zu schweigen. Der Zitzelsberger hielt ihm sein eigenes Glas an die Lippen. Wie gerne hätte der Auhuber nun einen anständigen Zug getan, das bockige Lachen hinuntergeschluckt oder gespült und anschließend befreiend herausgerülpst.
»Mei, jetzt seid's aber der Schrogger, ha?«
hätte er lauthals das in einem Zug geleerte Weißbierglas auf den Tisch geknallt und eine neue Runde für alle bestellt.
»Ah so, Gaudi!«
Der Wieshügel schlug sich bereits vorfreudig mit beiden Handflächen auf die Oberschenkel, dass es nur so krachte. Der Auber war für seine gelungenen Späße bekannt. Allein das Lachen hatte sich so nachhaltig und hartnäckig im auhuberschen Hals festgesetzt, dass es nicht nur der Luft, sondern auch dem Bier den Weg versperrte. Es lief, mochte der Zitzelsberger auch fleißig nachschütten, so viel er nur wollte und konnte, nicht des Auhubers Kehle, sondern lediglich aus dessen Mundwinkeln und hernach außen am Hals hinunter. Immerhin entrang sich nun ein Laut der Brust des Auhuber Pauli.
»Mm, mm«,
klang es theatralisch, wahrhaft G bzw. Entrungen. Man hatte gar nicht gewusst, dass der Auhuber ein derart begnadeter Schauspieler war. Allenthalben rang man, ähnlich wie der Auhuber selbst, wenngleich anders geartet, vor Lachen nach Luft.
»Ich hab gar nicht gewusst, dass da Hochdeutsch kost«,
brachte der Wieshügel unter Tränen hervor. Lachen kann anstrengend sein. Der Anzengruber, obzwar ein gestandenes Mannsbild mit eisernen Lachmuskeln, hielt es nicht mehr länger aus.
»Ich geb hieseln«,
raunzte er und erhob sich schwankend, was mit einem einstimmigen
»Bravo«
begrüßt wurde, da inzwischen sämtliche Gläser geleert waren und mit einem Gang zur Toilette stets die Bestellung einer neuen Runde einherging. Der Anzengruber klopfte dem Auhuber im Aufstehen auf die Schulter, teils um sich abzustützen, teils um dem Auhuber für dessen gelungene Einlage seine aufrichtige Anerkennung auszudrücken.
»Mm, mm«,
machte der Auhuber ein weiteres Mal zur allseitigen Freude und sank mit dem Kopf auf die Tischplatte. Mehr war nicht aus ihm herauszubringen. Der Dr. Oxfiesel schrieb unter der Rubrik »Todesursache« etwas vollkommen Widersinniges in den Totenschein. Er war ja auch beileibe nicht mehr der Jüngste, der Dr. Oxfiesel. Schach nach Mitternacht.
Springer C4 auf D6.
Mälzel schob die Figur auf ihr neues Feld, knetete die Unterlippe mit Zeigefinger und Daumen und blickte seinem Gegenüber fest ins Gesicht.
»Schachmatt in 8 Zügen.« »In 8 Zügen?«
Der Türke neigte sich unmerklich nach vorne.
»Du siehst aber mittlerweile weit in die Zukunft.«
Mälzel konnte sich eines selbstgefälligen Lächelns nicht enthalten, zündete sich eine Zigarre an und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Er erhob sein Glas, obwohl es mittlerweile leer war.
»Schachmatt in 3 Zügen, Mälzel, allerdings nicht ich, sondern du.«
Für einen Moment schloss Mälzel die Augen, um nicht die Beherrschung zu verlieren und seinem Gegner ins Gesicht zu schlagen. Er brauchte nicht nachzuprüfen. Der Türke würde recht haben. Er hatte immer recht gehabt. Dennoch beugte sich Mälzel über den Spieltisch und studierte das Feld.
»Du hättest den Springer besser gelassen, wo er war, Mälzel, und wärst stattdessen mit dem Turm in die Offensive gegangen.
Ach ja, der Turm, der Turm. Wenn wir davon ausgehen, dass offensives Spiel die angemessene Strategie gewesen wäre, nicht wahr? Maelzel wollte aufbrausen, hielt sich jedoch abermals zurück. Auch trat in diesem Augenblick der Kellner hinzu und blickte ihm über die Schulter.
»Playing chess again, Mr. Maelzel?«
»Hast du keine Augen im Kopf, Hammel?«
»Playing against yourself again?«
Ein unbestimmtes Krummeln entrang sich Maelzels Kehle.
»Losing again?«
Maelzel schob die auf dem Brett verbliebenen Figuren zusammen und stellte sie erneut auf.
»Get me another whiskey.«
»For your silent companion as well?«
Der Türke starrte stumm und gläsern vor sich hin.
»Bring the whole bottle and make Feierabend.«
Der Kellner trat von einem Bein auf das andere.
»Yes?«
»Maybe you should also go to bed, Mr. Maelzel. It's quite late, and to be honest, you are not looking too well, if I may.«
»You may not.«
Maelzel erhob die Stimme.
»Spare me your advice. I could be your grandfather. You get a bottle of whiskey for me and my friend. Dim the lights and leave. I will find my way to the cabin alone.«
Der Kellner verneigte sich leicht und verschwand in Richtung Tresen.
»Defensiv zu spielen wäre womöglich klüger gewesen.«
Der Türke nahm keine Rücksicht darauf, ob Maelzel belehrt werden wollte oder nicht.
»Mein ganzes Leben habe ich offensiv gespielt.«
Maelzel hatte alle Figuren aufgestellt.
»Blauer E2 auf E4.«
Die Gaslampen in der Schiffsbar flackerten. Der Kellner begann, die Lichter zu löschen. Um die Gesichtszüge des Türken schien ein sarkastisches Grinsen zu spielen.
»Und hast du je gewonnen, Maelzel? Bauer C7 auf C5.« »Hätte ich je gewonnen, wenn ich defensiv gespielt hätte?«
Maelzel streckte die Hand nach dem Springer aus, hielt sie jedoch auf halbem Weg in der Schwebe.
»You keep losing, Maelzel. Du verlierst, und du willst es nicht wahrhaben. Dein ganzes Leben lang hast du nur verloren.« »Ich gewinne, Türke. Jede Partie, die die Schöpfung gegen ihren Schöpfer gewinnt, beweist, dass der Schöpfer im Akt des Schöpfens über sich und seine eigenen Fähigkeiten hinausgewachsen ist. Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass nicht einmal er selbst ihn heben kann? Er kann. Und er tut damit seiner Allmacht keinen Abbruch, er vergrößert sie noch gar. Mit jeder Partie, die ich gegen dich verliere, gewinne ich. Du hingegen, du kannst gar nicht gewinnen, du kannst nur verlieren. Das ist der Unterschied zwischen Gott und seiner Schöpfung. Du hältst dich für Gott, Maelzel? Vielleicht solltest du wirklich nicht so viel trinken.«
Der Kellner trat an den Tisch, schenkte die beiden Gläser nach und stellte die Flasche ab.
»Anything else, Mr. Maelzel?«
»Thank you, good night.«
»Good morning, Mr. Maelzel.«
»Pedant! Du redest!«
Der Türke blickte dem Kellner nach, der die letzten Lichter über der Theke löschte und die Bar durch die Hintertür verließ.
»Du redest, als hättest du mich erfunden.«
Der Raum lag nun im Dunkel. Lediglich die Lampe über dem Schachtisch brannte noch. Durch die Bullaugen konnte man die Laternen im Hafen erkennen.
»Ich habe dich erfunden.«
Maelzel nahm die Figur auf.
»Springer G1 auf F3.«
Eine Barkasse fuhr am Schiff vorbei. Für einen Moment huschte ein Lichtstrahl durch den Raum. Es sah aus, als legte der Türke die Stirn in Falten.
Erinnerst du dich nicht mehr an Baron von Kempelen?«
»Baron von Kempelen. Fast hatte die Welt Johann Wolfgang Ritter von Kempelen de Passement vergessen, so gründlich hatte Maelzel das Andenken an den eitlen Gecken getilgt. Maelzel selbst hatte einen kurzen Moment lang überlegen müssen, als der Türke den Namen genannt hatte. So gut wie niemand mehr auf dieser Welt erinnerte sich des Namens und des Mannes. Der Türke, freilich, der Türke erinnerte sich.
»Bauer D7 auf D6.
Maelzel hatte den Baron auf einer Vorführung in seiner Heimatstadt Regensburg kennengelernt, wovon Kempelen seinen Schachtürken präsentiert hatte. Zugegeben, sein Schachtürke von Kempelens. Die Vorführung war lausig gewesen. Ein Automat, eine überlebensgroße Puppe mit einem Turban und einem furchterregenden Schnurrbart, der hinter einem Schachtisch saß und ohne menschliche Hilfe Figuren auf dem Brett vor sich bewegte, so geschickt, dass jeglicher menschliche Gegenspieler vor dieser Meisterschaft die Waffen strecken musste. Einen solchen Automaten brauchte man nicht großartig anzupreisen, er verzauberte Kraft seiner schieren Präsenz. Aber von Kempelen hatte die Gabe besessen, den Türken dergestalt einschläfernd zu präsentieren, dass die Zuschauer reihenweise vor Beginn der eigentlichen Partie in Scharen den Raum verließen. Mit seiner schnarrenden Stimme, die durch Mark und Bein ging, hatte er unendlich geschwafelt von den verschiedenen Materialien, aus denen die Räder und Stangen des Mechanismus gefertigt waren, war auf die Stoffe eingegangen, mit denen die Figur gewandet war, die Hölzer, aus denen der Kasten bestand, konnte endlos ausführen, wie viel Zeit auf welche Arbeitsschritte er bei der Konstruktion verwendet hatte, lauter Dinge, die das Publikum nicht im Mindesten interessierten. Man wollte ein Schachspiel sehen, einen Kampf, Mensch gegen Maschine. Würde eine Maschine ein von Menschenhand geschaffener Automatismus, einen lebendigen Menschen, die Krone der Schöpfung darin schlagen, worin sich diese vor sämtlicher Kreatur auszeichnete? Im vernünftigen Denken? Man wollte einen Wettkampf sehen und keinen dreistündigen, abgeschmackten Vortrag hören. Ein Wunder, dass niemand mit faulem Obst geworfen hatte, kein Wunder jedoch, dass von Kempelen die denkbar schlechteste Presse bekam und seine Veranstaltungen immer dürftiger besucht waren. Melzel war bei dem jämmerlichen Baron vorstellig geworden und wollte ihm seine Erfindung abkaufen. Binnen kürzester Zeit hätte er von Kempelens Einschläferungen in eine perfekte Attraktion verwandelt, die das Publikum vom ersten Augenblick an in ihren Bann geschlagen hätte. Die Massen würden strömen und sie würden Eintritt bezahlen. Aber der alte Schnösel hatte gelangweilt abgewunken, es gehe ihm nicht so sehr ums Geld, sondern vielmehr um die eigene Zerstreuung. Der Baron war ein Emporkömmling gewesen. In immer schwindelerregendere Höhen stieg er am österreichischen Hof auf. Immer wohlklingender klangen seine Titel und Ämter. Konzipist der ungarischen Hofkammer, Hofkammerrat, Beauftragter für das Salz- und Siedlungswesen im Banat, Beauftragter für die Sicherheit der Salzminen in Ungarn, Beauftragter für die Wiederbesiedelung des Banat. Und sogar als er aufgrund seiner Aufgabenfülle über mangelnde Zerstreuung beim besten Willen nicht klagen konnte, ließ er den Türken lieber in seinem Keller verrotten, als dass er ihn an Melzel abgetreten hätte. Über 20 Jahre lang. Erst nach dem Tod des Alten war es Melzel gelungen, den Türken von dessen Sohn zu erstehen. Und selbst das war ein hartes Stück Arbeit gewesen, das Melzels gesamte Überredungskunst gefordert hatte.
»Man munkelte«, die blecherne Stimme des Türken riss Melzel aus seinen Gedanken, »man munkelte, von Kempelen sei keines natürlichen Todes gestorben. Dummes Zeug!« »Es hat polizeiliche Untersuchungen gegeben, Melzel«, die indes zu keinem ungewöhnlichen Ergebnis geführt haben. Von Kempelen war ein alter Mann gewesen, der unmäßig getrunken und Opium genommen hatte.
Melzel nahm einen Schluck.
Läufer F1 auf B5, Schach. Läufer C8 auf D7.
Melzels Vorführungen waren gänzlich anderer Art als die des blasierten Barons. Johann Nepomuk Melzel und sein fantastischer Schachtürke. Die Darbietung kam fast ohne Worte aus, wodurch das Geheimnisvolle noch weiter gesteigert wurde. Er öffnete der Reihe nach die verschiedenen Türen und Schübe des Kastens, leuchtete den Rädermechanismus mit einer Kerze aus, verschloss den Kasten wieder, drehte den gesamten Automaten, den er zu diesem Zweck auf Rollen montiert hatte, entfernte die Draperie und gewährte durch das Öffnen weiterer Türen Einblicke in das Innenleben der Figur des Türken. Noch mehr Räder, Stangen, Züge und Federwerke kamen zum Vorschein. Anschließend begann das Turnier. Der Türke gegen den besten Spieler aus den Reihen der Zuschauer. Und der Türke gewann, gewann jede einzelne Partie, bei jeder Vorführung.
»So manche bauliche Finesse, sowohl an deinem Äußeren wie auch in deinem Inneren, habe ich ersonnen. Du bist also durchaus meine Schöpfung, größtenteils. Läufer B5 schlägt Läufer D7.«
Melzel leerte sein Glas und schenkte sogleich nach.
»Dass ich allerdings das Schachspiel nicht von dir erlernt habe, Melzel, daran wird wohl niemand ernsthaft zweifeln.«
Ein Räderwerk im Ellbogengelenk des Türken begann zu schnurren. Er klopfte nervös mit seinen Holzfingern auf den Kasten. Melzel selbst hatte dieses Detail entworfen, mit dem der Türke signalisierte, dass sein Gegner einen entscheidenden Fehler gemacht hatte.
»Dame D8 schlägt Läufer D7.«
Man war nun nicht mehr auf Jahrmärkten und in Bretterbuden aufgetreten, sondern hatte ganze Säle angemietet, in Berlin, Wien, Paris und London. Und stets waren diese Veranstaltungshallen zum Bersten voll, wenn Melzel mit seinem Schachtürken auftrat.
»Jedoch nur für kurze Zeit, Melzel. Als sich die Untersuchungen zu Kempelens Tod auf dich konzentrierten, hast du begonnen, dich rat zu machen. Du, der du die Öffentlichkeit und die Presse immer gebraucht hast, wie die Luft zum Atmen, du hast dich nach Regensburg zurückgezogen und dich in deiner Wohnung verkrochen, und mit einem Mal...«
Der Türke machte eine Handbewegung, als verscheuche er eine Fliege.
»Mit einem Mal warst du verschwunden, und du bliebst verschwunden, jahrelang. Wo warst du, Melzel, und warum?« »Bauer C2 auf C4.«
Erneut leerte Melzel sein Glas und vertiefte sich ins Schachspiel. Der Türke war im Zug.
»Springer B8 auf C6.«
Melzel war im Umfeld des Wiener Hofs wieder aufgetaucht, mit einer neuen Erfindung, dem Metronom.
»Takt halten leicht gemacht. Melzels Metronom macht's möglich.« »Melzel, Melzel.«
Der Türke schüttelte den Kopf.
»Dir erschließt sich deine eigene Erfindung nicht. Ums Takthalten geht es nicht. Dazu braucht ein Musiker mit Gespür und Gefühl kein Metronom. Und wer kein Taktgefühl hat, kein musikalisches Gespür, der wird's mit Hilfe des Metronoms nicht erlangen. Du verzeihst, wenn ich zu dieser Kategorie auch dich zähle. Dein Klavierspiel ist eben solches Mittelmaß wie dein Schachspiel. Du bist übrigens am Zug.« »Erinnerst du dich nicht mehr?«
Melzel imitierte die krächzende Stimme des Türken.
»Erinnerst du dich nicht mehr an Ludwig van Beethoven? Den Komponisten? Herrgott nochmal!«
Melzel musste sich neuerlich zusammennehmen, um dem Türken nicht ins Gesicht zu schlagen.
»Natürlich den Komponisten. Beethoven hatte die Erfindung des Metronoms in höchsten Tönen begrüßt und gelobt und aus seiner Begeisterung heraus sogar ein Musikstück für eine weitere meiner Erfindungen geschrieben, mein wunderbares Musikinstrument, das Panharmonikon. Beethoven hätte das Metronom niemals zum Takthalten benutzt, Melzel. Er begrüßte die eindeutige Benennung des Tempos, die das Metronom ermöglichte. Im Übrigen war er seinerzeit bereits stocktaub. Er hat weder das Ticken des Metronoms je gehört, noch dein Panharmonikon. Und ob er Wellingtons Sieg für dein Panharmonikon komponiert hat oder für die Hörrohre, die du ihm versprochen hast, sei dahingestellt. Haben sie übrigens geholfen, die Hörrohre? Beethoven war seinerzeit bereits stocktaub. Kein Hörrohr der Welt hätte mir etwas geholfen.
Melzel hielt sich das Whiskyglas an die Schläfe und schloss die Augen.
»Erinnerst du dich noch?«
brach nach einer Weile der Türke das Schweigen.
»An Dietrich Nikolaus Winkel?«
Melzels Fausthieb traf den Türken mitten ins Gesicht.
»Nicht diesen Namen!«
Der Türke zeigte keine Regung. Er saß und starrte geradeaus.
»Verzeih!«
Melzel hatte den Türken nicht schlagen wollen. Er ergriff seine Hand, die auf dem Kasten lag.
»Außer dir habe ich niemanden.«
»Everything all right, Mr. Malzler?«
Der Kellner steckte den Kopf zur Türe herein.
»No, I want another whiskey.«
Die Flasche war zu Boden gefallen und ausgelaufen. Sie musste ohnehin bereits ziemlich leer gewesen sein.
»Are you sure?«
»Of course I'm sure, Esel.«
Der Mechaniker und Orgelbauer Dietrich Nikolaus Winkel hatte im August 1815 vom Königlichen Institut für Wissenschaft und Kunst in Amsterdam die Anerkennung für eine angeblich von ihm erfundene Taktmaschine erhalten. Melzel hatte sein Metronom nicht rasch genug patentieren lassen, und kurz nachdem er es schließlich in Paris als Patent angemeldet hatte, war Winkel in Erscheinung getreten, hatte einen Rechtsstreit angestrengt und prompt gewonnen. Melzel hatte eine Verzichtserklärung unterschreiben müssen, eine denkbar peinliche Angelegenheit.
»I do that myself, Schafskopf. You might spoil something.«
»It's spoiled already.«
Der Kellner schickte sich an, das Schachfeld und die umgeworfenen Figuren abzuwischen. Das Whiskyglas des Türken war umgekippt und quer über das Feld gerollt. Anschließend stellte er eine neue Flasche auf den Kasten und verschwand wortlos durch die Tür hinter der Bar.
»Ist es aber nicht so, Melzel, dass du bereits 1814 zu einer Vorstellung deiner Automaten in Amsterdam gewesen warst und Winkel dir nach der Veranstaltung voller Stolz seinen frisch konstruierten Taktmesser gezeigt hatte?« »Bauer D2 auf D4.«
Maelzel hatte die Figuren wieder in der Grundposition aufgestellt.
»Armer Maelzel, die Niederlage vor Gericht scheint dich schwer getroffen zu haben. Nach dem Prozess warst du wiederum auf Jahre verschwunden.«
Maelzel entkorkte die Flasche und schenkte sich nach. Dass der Türke kein Glas mehr hatte, schien ihn nicht zu stören. Er hatte schon das Letzte nicht angerührt.
»Was ist eigentlich aus Winke geworden? Seit 12 Jahren wird das Metronom in Wien und Paris unter deinem Namen hergestellt. Maelzels Metronom, ein grandioser Verkaufserfolg. Du bist ein steinreicher Mann geworden, Maelzel. Es ist doch erstaunlich, dass man von diesem Herrn Winkel, der so empfindlich auf die Bekanntmachung deiner Erfindung reagiert hatte, rein gar nichts mehr hört. Er ist verstorben vor 12 Jahren. Du bist am Zug. Wie bitte?«
Maelzels Aussprache war mittlerweile sehr verwaschen.
»Du bist am Zug. Wie furchtbar. Eines natürlichen Todes? So alt kann er damals noch nicht gewesen sein. Mitte 30 vielleicht. Du bist am Zug.«
Maelzel knallte das leere Glas auf den Kasten.
»Weiße Dame, weißes Feld, schwarze Dame. Schon gut.«
Geistesabwesend tauschte Maelzel die Figuren aus und schenkte sich nach. Nach dem Prozess war Maelzel von einem Tag auf den nächsten aus Wien verschwunden. In Paris, wo er zeitweilig gewohnt hatte, in Regensburg, nirgendwo wusste man um seinen Aufenthaltsort. 3 Jahre war Maelzel verschollen. Dann plötzlich trat er in den USA auf, zusammen mit dem Schachtürken, den er mehr als 1,5 Jahrzehnte lang nicht mehr öffentlich gezeigt hatte. Die Vorführungen waren so gut besucht wie ehedem in Europa.
»Bis zu dieser Vorstellung in Baltimore.«
Maelzel lehnte sich in seinem Sessel zurück und blickte zur Decke.
»Bis zu dieser Vorstellung in Baltimore.«
2 Männer hatten nach der Veranstaltung vom Dach eines gegenüberliegenden Hauses beobachtet, wie Maelzels Assistent Schlumberger dem Kasten des Schachautomaten entstiegen war. Die Presse hatte die Sache aufgegriffen und über Wochen hinweg breitgetreten. Maelzel verschwand abermals, und nur kurze Zeit später verstarb Wilhelm Schlumberger, angeblich am Gelbfieber.
»Und nun willst du hier ein neues Leben beginnen? Hier?«
Hinter den Bullaugen dämmerte der neue Tag. Die Palmen von La Guaira wurden sichtbar.
»Mit welcher Erfindung willst du hier auftreten, Maelzel? Du sprichst noch nicht einmal Spanisch.«
Der Türke streckte die Hand aus. Als der Kellner am Vormittag in die Schiffsbar trat, saß Johann Nepomuk Maelzel immer noch in seinem Sessel. So reglos und kalt wie der automatische Schachspieler ihm gegenüber.